Herzlich willkommen an diesem schönen Montag zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unsere Sendung heute dreht sich um den 27. Januar. Das ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog etabliert wurde. An diesem Tag soll der Millionen Menschen gedacht werden, die während der Nazizeit verfolgt, gequält oder ermordet wurden. In Wiesbaden wird dieser Tag seit 11 Jahren begangen und offenbar ist unsere Stadt darin vorbildlich. Das sagt zumindest unser heutiger Gast in der Sendung, der Politikwissenschaftler und wissenschaftliche Mitarbeiter des Stadtarchivs Axel Ulrich. Schönen guten Abend, Axel.
Schönen guten Abend.
Sag uns doch bitte gleich mal, in welcher Hinsicht Wiesbaden da vorbildlich ist.
Also Wiesbaden ist auf jeden Fall eine Stadt, die seit vielen Jahren sich sehr bemüht um die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und um die Schaffung von Formen der Erinnerung des Gedenkens im öffentlichen Raum. Das ist natürlich in anderen Städten auch der Fall, aber Wiesbaden ist nicht Berlin oder Hamburg oder München oder Frankfurt, aber in diese Kategorie sind wir also im Laufe der letzten 20 Jahre sicherlich vorgestoßen. In Anbetracht der Vielfalt dessen, was also in der Zwischenzeit gemacht worden ist. Wir haben also insgesamt in Wiesbaden, ich schätze mal, über 100 verschiedene Formen der Erinnerung an diese Zeit, an die Menschen, die dort gelitten haben, die ums Leben gebracht worden sind, in unserer Stadt. Und wir haben viele Veranstaltungen, wir haben viele Bildungsträger, die sich mit dieser Thematik befassen. Also man kann also mit Fug und Recht sagen, ja, wir haben hier unser Näschen doch schon ziemlich vorn. Andere Städte gucken also auch ein wenig voller Neid auf das, was also hier in Wiesbaden passiert, insbesondere um den 27. Januar herum.
Und haben die schon nachgemacht, was Wiesbaden vorgemacht hat?
Wie gesagt, es sind auch andere Städte, die also da diesbezüglich ja sehr weit nach vorne gegangen sind. Und andere Städte gucken natürlich ja danach, ja, wie könnte man es machen? Ja, es werden dann also zunehmend auch Arbeitskreise gebildet, jetzt endlich, was wir in Wiesbaden schon seit 11 oder 12 Jahren haben, um also gemeinsam eines solchen Datums wie des Nationalen Gedenktages für die Opfer des NS-Regimes gedenken zu können. Beispielsweise in Darmstadt oder in Frankfurt hat man also jetzt festgestellt, dass es also sinnvoll ist, ja zusammenzuarbeiten. In Rheinland-Pfalz sieht es etwa so aus, ja, dass also viele Veranstaltungen sich in Mainz zentrieren und in Koblenz, aber in Osthofen und in anderen Städten auch Veranstaltungen sind. Hier in Wiesbaden wird also diese ganze Veranstaltungsreihe koordiniert vom Kulturamt, vom Stadtarchiv und wir haben also eine Vielzahl von sehr attraktiven Angeboten für alle, die sich interessieren für dieses Thema.
Es sind viele Leute beteiligt und viele Institutionen, dazu kommen wir später. Jetzt erstmal zu dem Begriff Erinnerungskultur, ein etwas seltsames Wort, klingt ein bisschen aufgesetzt und ein bisschen bürokratisch und ein bisschen verordnet. Was ist denn genau darunter zu verstehen?
Trennen wir einfach mal den Begriff Erinnerung und Kultur. Erinnerung ist etwas, was uns Menschen ja von unserer frühesten Kindheit an begleitet. Wir lernen durch Erinnerung. Wir erinnern uns an Worte, an Ereignisse, an unsere Eltern, ja, an Freunde, später an Freundinnen und so weiter. Wir erinnern uns an schöne Sachen und an schlechte Sachen. Und so wie wir Menschen uns erinnern, so können sich halt eben auch ganze Ethnien, ganze Völker, ganze Nationen erinnern an Gutes wie auch an Schlechtes. An manche Dinge mögen wir uns überhaupt nicht erinnern. In manchen Fällen sagen wir sogar, das hat sich nicht so ereignet. Ja? Und auch das können wir also im Großen dann also auch nachvollziehen. Der zweite Begriff, Kultur. Da wissen wir natürlich, was damit gemeint ist. Das ist Musik, das ist Film, das ist Literatur und so weiter. Wenn wir jetzt diese beiden Begriffe zusammenfügen, Erinnerungskultur im Zusammenhang mit dem 27. Januar, dann haben wir eigentlich die Kernpunkte unseres Programms, wie wir es also seit 12 Jahren hier in Wiesbaden präsentieren.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, wann hört das endlich mal auf mit diesem Erinnern? Wann hört das endlich mal auf, die Nazi-Zeit immer wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen? Was sagst du dazu?
Da sage ich, was sind das für Leute, die also dieses Interesse haben, ja, dass also darüber nicht weiter nachgedacht wird. Wir, sagte ich also eingangs schon, lernen durch Erinnerung. Und in diesem Land sind also sehr schlimme Verbrechen begangen worden. Es sind Menschheitsverbrechen begangen worden, für die sich also eigentlich jeder Begriff verbietet. Also alle die Begriffe, die also versuchen, das zu beschreiben, ja, was also von dieser NS-Diktatur ausgegangen ist, an Unrecht, an Menschenverachtung, an Verfolgung, an Mord, an Massenmord, an Völkermord, können wir in Begriffe überhaupt gar nicht fassen. Umso wichtiger ist es, dass wir also auch in den Köpfen derjenigen, die glauben, jetzt müsse endlich mal genug sein damit, vielleicht doch das Bewusstsein dafür erwecken, dass es also sinnvoll ist, sich an diese Zeit zu erinnern, auf dass sich dieses jedenfalls niemals mehr ereignen möge.
In diesem Jahr ist für Wiesbaden der 27. Januar der Tag, an dem 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde, ein besonderer Tag, denn das Mahnmal bzw. die namentliche Gedenkstätte wird an diesem Tag den Wiesbadener Bürgern übergeben. Was erwartet die Wiesbadener?
Die Wiesbadener erwartet eine unwahrscheinliche Form der Erinnerung, also eine Gedenkanlage, die also allein durch ihre Dimension schon überwältigt, und zwar genau an der Stelle, an der früher die Synagoge am Michelsberg gestanden hat, etwa also auch in den architektonischen Grundausmaßen. Und der Kernpunkt dieser Gedenkanlage sind 1507 Namen aller aus Wiesbaden deportierten Jüdinnen und Juden, die also dem Holocaust zum Opfer gefallen sind. Man wird dort auch darüber hinaus ein Touchscreen finden, also eine moderne Form der Informationsvermittlung, wo man halt eben weitere biografische Daten über die einzelnen Opfer abfragen kann, wenn man das denn möchte und sofern also überhaupt noch biografische Daten ermittelbar gewesen sind.
Entschieden hat man sich in Wiesbaden für einen Entwurf der Landschaftsarchitektin Barbara Willeke, die übrigens an der FH Wiesbaden studiert hat. Nun habe ich im Vorfeld schon einige Meinungen zur Architektur des Mahnmals gehört und keiner ist da so richtig begeistert. Im Gegenteil, es ruft wegen seiner Dimensionen sogar Unbehagen hervor. Ist es womöglich so gewollt? Mit welchen Reaktionen rechnest du?
Also ich bin nicht Barbara Willeke, aber bin sehr dankbar über den Begriff, der gerade gefallen ist. Das Denkmal oder das Mahnmal oder die Gedenkstätte ruft Unbehagen hervor. Genau das soll sie doch. Sie soll überwältigen durch die Art ihrer Präsentation. Denn das Geschehen, was dort sich verdichtet, was dort konkret nachvollziehbar gemacht wird, ist ganz ungeheuerlich und grauslich und, wie ich eben schon sagte, nicht in Worte zu fassen. Also ich denke, dass also da eigentlich eine formal-inhaltliche Identität sogar geschaffen worden ist.
4 Wochen lang, nämlich vom 19. Januar bis zum 17. Februar, gibt es in der Stadt eine Reihe von Veranstaltungen aus Anlass des Gedenktages, Ausstellungen, Filme, ein Konzert. Wie schon erwähnt, wird die neue Gedenkstätte am Michelsberg der Öffentlichkeit am 27. Januar übergeben. Danach ist an mehreren Tagen eine multimediale Präsentation geplant. Was bekommen wir da zu sehen, Axel Ulrich?
Also im Bereich der Präsentation, die jeweils am Samstag um 18 Uhr, und zwar am 29. Januar, am 5. und am 12. Februar stattfinden wird, werden unterschiedliche Lebensschicksale Wiesbadener Juden präsentiert. Also einzelne Facetten aus ihrem Leben, aus der ganzen Familiengeschichte, einfach um also dieses Geschehen, ja, was sich also eben hinter diesen fürchterlich enormen Zahlen verbirgt, im persönlichen Umfeld nachvollziehbar, fassbar, begreifbar zu machen. Also wenn man die Zahl 6 Millionen ermordete Juden hört, na, dann ist das ein Abstraktum. Wenn man aber sieht, dieser eine Mensch und diese eine Frau, dieser Mann, dieses Ehepaar, diese Kinder, diese Großeltern, sie haben unter diesen Bedingungen darben müssen. Man hat sie schikaniert, man hat sie traktiert, man hat sie entrechtigt, man hat sie entwürdigt. Man hat sie dann also aus dieser Stadt vertrieben und in die Mordfabriken im Osten verschleppt. Ja. Wenn man das also an einem konkreten oder an wenigen konkreten Beispielen transparent gemacht bekommt, dann weiß man eher, um was es dort gegangen ist.
Es sind 3 Familien, die im Westend gelebt haben.
Soweit ich weiß, ja. Also in unmittelbarer Nähe von der Gedenkanlage, die also heute dort entstanden ist.
Unser Lieblingskino Caligari hat zwei bemerkenswerte Filme ins Programm genommen, nämlich Die Kinder von Paris, eine französische Produktion, die zum ersten Mal in Deutschland gezeigt wird. Thematisiert wird am Beispiel des 11-jährigen Josef Weismann die Deportation der Juden aus Paris und der Rassismus in Frankreich. Zur Vorführung am 26. Januar um 17 Uhr sind die Regisseurin Roselyne Bosch und der Produzent Alain Goldmann anwesend, sowie ihre Fachberater Beate und Serge Klaasfeld. Axel Ulrich, für dich bzw. deine politische Sozialisation hat Beate Klaasfeld ja eine ganz besondere Bedeutung.
Tja, wer vergisst das oder wer kann das also überhaupt vergessen? Ja, 1968, die Bilder, die durch die Presse gegangen sind, die im Fernsehen zu sehen gewesen sind. Beate Klaasfeld geht, ich glaube, es war in Berlin, auf den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger zu, der NSDAP-Mitglied gewesen ist, gibt dem eine schallende Ohrfeige und ruft Nazi. Ja, das war ein Schock für die ältere Bevölkerung, das war also ein Schock für alle, das war also auch aufwühlend für uns, ja, der Mut, ja, dieser Frau, so etwas zu machen. Wir haben darüber nachgedacht, so etwas war in Deutschland bis zu diesem Moment eigentlich völlig unvorstellbar. Es war ein Symbol, eigentlich möchte ich fast sagen, auch wenn der arme Bundeskanzler einen im Nachhinein auch leidtun mag, ne, aber es war also eigentlich ja ein Wachklopfen dieser Nation, sich also doch endlich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auf gebührende Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich sage das aus dem Grund, weil natürlich hat es vorher auch schon Formen gegeben und Versuche gegeben, sich mit der NS-Zeit zu beschäftigen. Aber dann geht es erst richtig los, geht in den Mitte der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gewinnt es an Dynamik, ja, und dann haben wir irgendwann etwa in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 1990er Jahre, das hier landesweit und bundesweit, was wir dann halt eben als Gedenk- und Erinnerungskultur bezeichnen können.
Also Beate und ihr Mann Serge Klaasfeld sind in Wiesbaden und zwar am 26. Januar. Der zweite Film, auf den wir hinweisen wollen, ist die Dokumentation über den früheren Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer. Die Regisseurin Ilona Ziok erinnert an einen der bedeutendsten Juristen, der maßgeblich die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt in den 60er Jahren initiiert hat. Aber noch in anderer Hinsicht hat sich Fritz Bauer große Verdienste erworben, nämlich um die Widerstandskämpfer. Axel Ulrich, du kannst uns Genaueres sagen. Der Widerstand ist ja dein Fachgebiet.
Wir haben also unmittelbar nach der Niederschlagung des Dritten Reiches eine Situation gehabt, als in Deutschland aller Orten versucht haben, diejenigen, die also aus den Konzentrationslagern, den Zuchthäusern, den Gefängnissen, auch aus den Strafbataillonen zurückgekommen sind, die Öffentlichkeit aufzuklären über das, was gewesen ist. Und dann kam also eine Zeit recht bald, in der diese Menschen, versucht haben, Hitler zunächst zu verhindern, dann aber auch dazu beizutragen, dass Hitler beseitigt werden würde, zum Teil also sogar ja mit Sprengstoff, wie im Fall von Georg Elser, ja, dem Schreiner da aus Süddeutschland, oder im Fall ja derer, die also einen Umsturz geplant haben, die Leute des 20. Juli nehmen, nämlich übrigens Militärs wie Zivilisten, und zwar in einem ordentlichen Ausmaß. Diese Menschen wurden als Vaterlandsverräter tituliert. Das führte dann dazu, dass also sogar ein Strafprozess geführt worden ist, ja, um das zu unterbinden. Dieser Strafprozess ist also von Bauer initiiert worden und durchgeführt worden und er hat damit klare Verhältnisse geschaffen. Und trotzdem kann ich mich erinnern, in meiner Kindheit und Jugend waren die Leute des Widerstandes allesamt noch Vaterlandsverräter. Ne? Dass es also Leute gewesen sind, die die Ehre unseres Landes nach draußen gerettet haben, ja, das ist also erst unserem eigenen Agieren zu verdanken gewesen, dass dieses Bewusstsein sich eingestellt hat. Fritz Bauer, dieser Film, der dort gezeigt wird, ist also unbedingt zu empfehlen, wie also natürlich eben auch der Film Die Kinder von Paris, also eine Vorpremiere, bevor dieser Kinder von Paris in ganz Deutschland gezeigt wird, kommt er hierher nach Wiesbaden in unser 27. Januar-Programm, was wir als hohe Anerkennung und Auszeichnung empfinden, und auch er kommt ins Caligari natürlich. Das Caligari ist seit vielen Jahren eine tragende Säule in der Riege unserer Veranstalter. Beide Filme unbedingt zu empfehlen. Der eine am 26. Januar, nämlich Die Kinder von Paris. Und Fritz Bauer wird zweimal gezeigt, nämlich am 3. Februar und am 6. Februar. Und man kann das in dem Programm natürlich noch genau nachlesen, wann und wo das stattfindet und wo man die Karten kaufen kann.
Und am 3. Februar um 20 Uhr ist Ilona Ziok auch anwesend. Das heißt, auch
und
noch ein bisschen
länger. Moderiert von Jutta Trostag.
Ja, so ist es. Ja, Geschichten wird immer dann konkret fassbar, wenn es um Menschen geht. Und an zwei solcher Menschen erinnert die Ausstellung im Rathaus, und zwar an Varian Fry und Max Lippmann. Beide waren Kulturjournalisten. Der US-Amerikaner Fry half Kulturschaffenden, vor allem Schriftstellern wie Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger, Heinrich Mann, Franz Werfel und Alma Mahler Werfel, aus Frankreich zu fliehen. Max Lippmann war in der Résistance. Beide haben Verbindung mit Wiesbaden. Lippmann war unter anderem Direktor des Deutschen Instituts für Filmkunde. Die Ausstellung zu Varian Fry wurde vom Berliner Aktiven Museum Faschismus und Widerstand erarbeitet und die zu Lippmann eigens dazu gestaltet, und zwar vom Stadtmuseum zusammen mit Schülern der Gutenberg-Schule. Und das ist ja wohl besonders verdienstvoll, dass sich Jugendliche auch an solchen Programmen beteiligen.
Und das ist also eben auch ein Resultat unserer langjährigen Aktivitäten. Ja, wir wollen also hier nicht die traditionellen Formen der Informationsvermittlung favorisieren, sondern wir wollen halt eben moderne Wege gehen. Und das bedeutet ja, es nützt uns nichts, ja, dass wir uns selbst und unsere Freunde und Freundinnen überzeugen, sondern wir wollen halt eben diese Informationen in die nächste Generation weiterleiten. Und da ist es natürlich am geeignetesten, wenn man also eben mit den jungen Leuten selbst zusammenarbeitet. Das ist ein Spezifikum auch der Wiesbadener Gedenk- und Erinnerungskultur ohnehin. Wir haben am Schlachthof jetzt im letzten Frühjahr eine Graffiti-Darstellung, ein Deportationsmahnmal errichtet, ja, mit jungen Leuten. Ja, ein älterer Künstler, ungefähr in meinem Alter, Vollrad Kunscher aus Frankfurt, und Leute aus der Wiesbadener Sprüher-Szene haben also diese wunderbare Form der Erinnerung geschaffen, die in dieser Form europaweit einzigartig ist.
Auch das Frauenmuseum ist mit dabei bei dem Programm und zeigt Stationen im Leben der jüdischen Tänzerin Tatjana Barbakow, einer offenbar rätselhaften Schönen aus Lettland, die viele Maler zu Porträts animiert hat. Leider gibt es kein Filmmaterial, das Barbakow als Tänzerin zeigt, und es ist schade, denn ihre Kunst soll etwas Dämonisches und Mystisches gehabt haben, und ihre chinesischen Tänze haben ihr Publikum so hingerissen, dass alle ganz fix und fertig waren, so ist der damaligen Presse zu entnehmen. Tatjana Barbakow wurde aus Frankreich deportiert und in Auschwitz ermordet. Am 20. Januar ist neben der Ausstellung auch ein Film zu sehen, Tanz unterm Hakenkreuz heißt der. Da geht es um die Tanzkultur in der Nazizeit und über die Schicksale der Tänzer im Dritten Reich, darunter Tatjana Barbakow, Harald Kreuzberg und Mary Wickman. So, diese Informationen sollen sich erstmal setzen. Kurze Pause und Musik. Prälude und Fuge von Johann Sebastian Bach, gespielt von dem Akkordeon-Ensemble Marginissimo. Wir sollten nochmal sagen, wann die Ausstellung von Varian Fry und Max Lippmann ist. Es war dir ein dringendes Bedürfnis.
Na, auf jeden Fall, ja, weil das also wirklich
haben wir das nicht gesagt?
Der Start unserer Veranstaltungsreihe ist, und zwar übermorgen am Mittwoch um 19 Uhr im Foyer unseres Rathauses, Eintritt frei. Alle sind herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Es lohnt sich ganz bestimmt.
Ja, also zur ersten Veranstaltung sollen alle kommen. Ja. Und über die Leute weiß man nichts, weiß man so wenig, und sie sind so verdienstvoll. Ne?
Ja.
Eben, wir haben uns über diese Menschen unterhalten, an deren Schicksal die Monstrositäten des Nazi-Regimes besonders deutlich wurden. Und mittlerweile gibt es kaum mehr Zeitzeugen. Die meisten sind immerhin 65 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, haben wir jetzt, gestorben. Sind in den vergangenen Jahren genug Aussagen von Zeitzeugen gesammelt worden?
Es sind erfreulicherweise sehr viele Aussagen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesammelt worden. Nach meinem Dafürhalten hätte man aber viel früher anfangen müssen. Also ich gehöre zu denjenigen, die also auf eigene Rechnung, in eigener Regie Zeitzeugenarbeit gemacht haben. Ich habe also im Laufe der Jahre etwa 300 entsprechende Interviews in ganz Hessen mit Leuten des Widerstandes geführt. Aber dank meiner bescheidenen Mittel habe ich also die nur auf Tonband aufnehmen können. Und wie schön wäre es, ja, wenn wir Videos jetzt hätten dazu. Ja? Die Zeitzeugen des Widerstandes sind kaum noch vorhanden. In Frankfurt haben wir beispielsweise einen alten Gewerkschafter, den Hans Schwert, der ist jetzt 103 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. In Wiesbaden haben wir aus dem Widerstand niemand mehr, der etwas berichten kann. Wir haben also aber einige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die also eben der Opfergruppe der Juden angehören und auch der Sinti und auch der Roma. Und da gibt es also einige Hörbücher, es gibt aber auch einige Videos, zum Glück ja, die also präsentiert werden können. Es gibt aber auch Autobiografien.
Umso nachdrücklicher soll jetzt auf eine Veranstaltung im Literaturhaus Villa Clementine am 25. Januar hingewiesen werden. Denn an diesem Tag stellt eine Frau, eine Zeitzeugin, ihr Buch vor. Es heißt Never Say Die, gib niemals auf. Autorin ist Germaine Schaffran. Sie musste aus Deutschland fliehen, wurde in Frankreich interniert und konnte 1941 noch rechtzeitig in die Vereinigten Staaten auswandern. Nach fast 3 Jahrzehnten in den USA entschloss sich Germaine Schaffran, mit ihren Kindern nach Deutschland zurückzukommen, nach Wiesbaden. Sie ist Gründungsmitglied des aktiven Museums Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte. 2007 wurde sie für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement mit der Silbernen Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet. Axel, hast du Germaine Schaffrans Buch schon gelesen, vermutlich? Ja.
Natürlich habe ich das gelesen und ich kann es also eben den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern nur wärmstens ans Herz legen. Es ist also wirklich eine faszinierende Lektüre. Und wer also eben nicht Zeit hat, zu dieser Buchvorstellung zu kommen, die also vor allen Dingen natürlich auch an Schulklassen gerichtet sein wird, der kann sich also dieses Buch in jeder Buchhandlung bestellen oder über das Internet oder direkt beim Verlag, ja, auch ein Wiesbadener Verlag, in dem das rausgekommen ist wirklich eine beeindruckende Literatur.
In Wiesbaden haben einmal 4000 jüdische Bürger gelebt. Alle sind entweder ausgewandert oder wurden deportiert. Nach dem Krieg ist kaum ein Dutzend zurückgekommen. Immerhin begann sehr zaghaft wieder ein jüdisches Leben. Heute im Januar 2011 wohnen über 700 Juden in Wiesbaden. Über ihre Zuwanderung und ihre Integration in die hiesige Gesellschaft erzählt uns der Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde jetzt einiges, Steve Landau.
Also wir haben ganz genau 782 Mitglieder mit Stand von heute. Die Mitglieder, wie Sie richtig gesagt haben, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, die sogenannten GUS-Staaten. Und somit haben wir Mitglieder aus über 25, 30 Ländern, ich muss genau nachzählen, kommen also von Russland, Ukraine, Lettland, Estland, Aserbaidschan, Kasachstan und so weiter. Wir haben aber auch sehr viele sogenannte alteingesessene Mitglieder, die also auch aus den Ostblockstaaten kommen, Rumänien, aus Polen und natürlich aus Amerika, Israel, Frankreich, Italien, Belgien und so weiter.
Aber aus Russland sind jetzt nicht ganze, sagen wir mal, Familienverbände Nein. gekommen. Ja. Die sind schon aus ganz ja. verschiedenen Gegenden gekommen.
Ja. Und davon sind heute ungefähr an die 60-70% der Mitglieder kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, sind sogenannte Mitglieder aus Russland oder russische Mitglieder, wie wir hier unter uns sagen.
Kommen sie immer noch oder hat dieser Zuzug, ist der mal gestoppt worden oder hat er aufgehört?
Aufgehört nicht, er ist gebremst, sagen wir mal so. Die Anforderungen, die die Bundesregierung jetzt stellt, sind höher als früher. Man muss ein bestimmtes Punktesystem einhalten. Und das hat die Zuwanderung natürlich fast zum Erliegen gebracht. Wir haben im Moment Zuzug aus anderen Städten, dass Menschen, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, nicht mehr von Transferleistungen leben können, umziehen. Und einige von ihnen kommen nach Wiesbaden, sodass wir Zuwachs haben aus Geburten oder Hochzeiten, aber natürlich aus Umzug, wie gesagt, von den Leuten. Also aus der ehemaligen Sowjetunion kommen jetzt weniger Menschen.
Warum sind die überhaupt nach Wiesbaden gekommen? Ist das Zufall gewesen oder sind das Entschlüsse gewesen? Oder warum kommt man nach Wiesbaden?
Also die Kommune selbst, das war mehr oder minder Zufall, wohin man kam. Viele Leute konnten einen Wunsch äußern, wo vielleicht Familienangehörige waren oder Freunde waren. Letztendlich hat die Bundesregierung nach einem Prinzip, der mir bis jetzt unbekannt geblieben ist, sind die zugewiesen worden. Die Entscheidung, warum nach Deutschland, ist eine ganz persönliche. Israel hat ja auch sehr viele Menschen aufgenommen, auch über 1 Million Menschen. Wir reden von einem Zeitraum von ungefähr Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Seitdem hat Israel mehr als 1 Million Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen. Und in Deutschland sind wir momentan 105.000. Und es gab vor der Zuwanderung, müsste ich nochmal genau nachschauen, wie viele das da waren. Und wir haben, die Gründe sind ganz, ganz unterschiedlich. Also viele hatten die Überlegung, gehe ich nach Israel oder nach Deutschland. Viele hatten teilweise Bedenken, vielleicht eine andere Kultur in Israel kennenzulernen. Viele ältere Leute waren ja auch schon mal in Deutschland während des Krieges oder hatten sogar Deutsch als Sprache noch zu Hause gehabt, sodass sie sich die Entscheidung irgendwann getroffen haben oder die Fortbildungschancen für die Kinder waren vielleicht in Deutschland besser als woanders. Das ist ganz unterschiedlich.
Aber niemand hat sich jetzt vorgenommen, wir gehen nach Wiesbaden, da müssen wir unbedingt hin.
Also nach Wiesbaden nicht. Also ich glaube, da hatten die Leute wenig Einfluss darauf. Es sei denn, man konnte den Wunsch äußern, wenn Angehörige, Freunde da waren, konnte man sagen, ich möchte nach Hessen, wenn möglich nach Wiesbaden. Da gab es wohl eine Möglichkeit, das anzugeben. Ob das immer eingehalten worden ist, ist schwer nachvollziehbar für mich jetzt. Mhm. Viele Leute stellen im Nachhinein Umverteilungsanträge, weil sehr viele Mitglieder auch unserer heutigen Gemeinde sind Kommunen zugewiesen worden, wo gar kein jüdisches Leben da ist. Und für die ist es entsprechend schwer, ihr Judentum zu leben, ohne eine ansässige jüdische Gemeinde vor Ort zu haben, unabhängig von der Hilfe, die sie dann bekommen, einfach nur das religiöse Leben umzusetzen, ist dann in eine Kommune, wo kein jüdisches Leben da ist, einfach unmöglich.
Welchen Eindruck haben Sie? Sind die Leute, die in Wiesbaden leben, eher zufrieden?
Ja, es ist schwer für alle zu sprechen. Ich sag mal, ich würde es schon im größten Teil bejahen. Die Menschen sind schon hier zufrieden. Also wir als Gemeinde geben unheimlich viel Unterstützung, damit sich diese Menschen sehr schnell hier in das hiesige System einleben. Wir sind von der Gemeinde her nicht so groß, dass es unpersönlich wäre, aber auch nicht so klein, dass wir nichts auf die Beine bekämen. Das heißt, das Gemeindeleben ist sehr aktiv. Wir haben eine gut funktionierende Sozialabteilung, eine Integrationsassistentin, die machen hervorragende Arbeit.
Darüber möchte ich jetzt gerne genaueres wissen, über die Integrationsarbeit.
Ja.
Bitte erklären Sie doch, wie geht das denn vor sich? Also es kommen Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, also sagen wir mal JWD, ja. Die kommen hierher nach Wiesbaden, alles ganz fremd. Also wie geht's denen denn? Was machen die denn?
Also zuerst mal sprechen die meistens die Sprache nicht. Damit fängt das schon mal an. Das heißt, wir haben hier natürlich Mitarbeiter, die mindestens zweisprachig sind. Sie bekommen hier die komplette Unterstützung. Das heißt, wenn sie nach Wiesbaden kommen, haben sie nur das dabei, was sie tragen konnten, werden in ein Übergangsheim reingesteckt. Das hört sich jetzt negativ an, aber dort finden sie eine Unterkunft und wir erledigen sozusagen den kompletten Rest für diese Menschen. Das heißt, wir versorgen sie mit einer Wohnung, wir besorgen mit dieser Person, das heißt, wir gehen Hand in Hand mit denen zu den Behörden, erledigen den ganzen Papierkram, würde ich jetzt sagen, damit sie sich hier möglichst schnell erstmal ein Dach über den Kopf haben, das ihnen gehört, wo sie als Mieter sind. Und danach fängt die eigentliche Arbeit erst an.
Ja, genau. Dann kommt nämlich der Alltag.
Genau.
Und was passiert dann? Wie findet man sich hier im Alltag zurecht?
Also, es ist unterschiedlich, wie alt, wie jung die Menschen sind. Jüngere Menschen finden sich sehr schnell zurecht. Die lernen binnen wenigen Wochen, Monate schon sehr gut Deutsch. Fangen an mit dem Studium oder mit dem Beruf teilweise, das sie hierher bringen. Mit den älteren Leuten ist das natürlich schwieriger, weil die Aussicht auf Erfolg, einen Arbeitsplatz zu bekommen, eher gering ist. Und da lernen sie das meiste bei uns. Wir haben also Integrationsseminare. Das, was wir den Menschen beibringen müssen, ist einfach eins natürlich die Sprache. Ohne Sprache kommen sie nicht zurecht. Es sind sehr viele, die noch Jiddisch sprechen von den Großeltern, aber das hilft in Deutschland auch nicht viel weiter. Im Integrationsseminar wird vermittelt, es kommt also jemand zum Beispiel von der Verbraucherschutz, der den erklärt, was im Vertrag ist, welche Kündigungsfrist man hat. Mülltrennung ist enorm wichtiges Thema hier in Deutschland, dass man denen beibringt, die verschiedenen Farben der Mülltonnen und so weiter, damit sie einfach mit den Nachbarn keinen Streit bekommen. Wir erklären denen der Umgang mit der Polizei. Es kommt also jemand von der Polizei, mit dem wir sehr gute Kontakte pflegen, zu uns und erklärt, was ist zu tun, wenn ich Opfer einer Straftat bin oder wenn ich Zeuge einer Straftat bin oder wenn ich mit meinem Auto einen Unfall gemacht habe. Wie verhalte ich mich da richtig? Der Umgang mit der Polizei war vielleicht in der ehemaligen Sowjetunion nicht den, den wir hier in Deutschland pflegen mit der Polizei. Und von daher, das sind alle solche Kleinigkeiten, die für uns, die wir hier schon länger leben, selbstverständlich sind, die diese Leute von der Pike auf wirklich lernen müssen.
Wo gibt es denn besonders gerne Reibungspunkte? Also wo die Leute, die Einwanderer in ein anderes, komplett anderes Umfeld kommen und plötzlich sehen, ja, hier gibt es einen ganz anderen Lebensstil. Also was sind denn da die Punkte, die uns gar nicht mehr so bewusst sind?
Also ich denke, wichtig ist es, dass sie im Alltag nicht groß auffallen. Viele von ihnen sind auch Musiker, sie wollen auch vielleicht in der Mittagspause musizieren, dann müssen sie lernen, dass es vielleicht in der Mittagszeit nicht so günstig ist, vielleicht eher abends, das können solche Reibungspunkte sein. Im Allgemeinen gilt es, dass sie sich sehr schnell in unsere Gesellschaft oder in die deutsche Gesellschaft zurechtfinden. Und Reibungspunkte gibt es bei den einen mehr, bei dem einen weniger. Große Probleme haben die teilweise, wenn ihnen Verträge angedreht werden, was Mobilfunk oder Internet, und die haben noch nie einen Laptop in ihrem Leben aus der Nähe gesehen, außer in irgendein Supermarkt oder wo auch immer. Und ja, für diese Menschen, die kommen dann hierher und fragen, ja, was mache ich denn damit, was habe ich denn da unterschrieben? Also darüber ist es wichtig, sie aufzuklären, dass sie Rechte haben, dass sie ihr Recht auch durchsetzen können, müssen, und wenn sie eben irgendwo vielleicht was falsch gemacht haben oder was irgendwas unterschrieben, was sie nicht wollten, dass sie eben zu uns kommen und wir versuchen dann zu helfen, so gut es geht.
Und die wollen auch Wiesbadener werden, ja?
Ja, also
oder
viele
die,
haben...
Die sagen auch dann mit einem bestimmten Selbstbewusstsein, ja, ich bin Wiesbadener.
Ja, ja? Ich bin Wiesbadener. Wir haben auch einen regen Austausch mit anderen Gemeinden. Auch da muss man die ZWST loben, also wie gesagt, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die auch Seniorenseminare organisiert oder Erholungsurlaube für Senioren. Und dort wird natürlich voller Stolz erzählt, ich bin aus der Gemeinde Wiesbaden.
Mhm,
ja, und damit ist natürlich auch die Stadt gemeint.
Ja,
also sie nehmen an kulturellen Veranstaltungen der Stadt teil, sie sind sehr kulturinteressiert, kennen sich teilweise in Wiesbaden aus, besser als jemand, der 20 Jahre in Wiesbaden als Wiesbadener gelebt hat, wissen, welches Haus von welchem Architekt gebaut wurde und welche russische Geschichte es auch in Wiesbaden gab. Da kennen sie sich sehr gut aus. Und natürlich haben die auch sehr guten Kontakt zu ihren nicht-jüdischen Nachbarn.
Da kann ich als alteingesessene Wiesbadenerin, die fast täglich noch etwas Neues über ihre Stadt lernt, nur sagen, Hut ab. Was sagst du als ebenfalls alteingesessener Wiesbadener dazu?
Ich sage ebenfalls Hut ab. Ich finde das also wirklich ganz toll. Ja, wir leben hier in Wiesbaden in einer wunderschönen Stadt, aber offenbar die Reize und die Schönheiten ja unserer Stadt erschließen sich also vor allen Dingen doch primär offenbar den Menschen zuerst, ja, die also von draußen reinkommen. Ja, da können wir eingefleischten oder gebürtigen Wiesbadener uns eine ordentliche Scheibe von abschneiden.
Das machen wir. Fangen wir gleich mal mit an oder morgen oder so.
Morgen, ja.
Wir hören eine Schubert-Sonate, gespielt von Menachem Pressler, inzwischen 87 Jahre alt, der übrigens im Sommer beim Rheingau Musikfestival ein umjubelter Gast war. Wir wollen nicht verschweigen, dass es in der nächsten Zeit in Wiesbaden eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen gibt, die ebenfalls bemerkenswert und sehenswert sind. Die Lutherkirche wird 100, unser Jugendstil-Juwel, wie der Wiesbadener Lokalredakteur Manfred Gerber sie genannt hat. Gerber hat ein Buch darüber geschrieben, auf das wir sehr gespannt sind, denn der Autor hat schon zum 100. des Kurhauses einen sehr schönen Band vorgelegt. Jetzt also die Lutherkirche. Das Buch heißt »Ein feste Burg ist unser Gott« und beschreibt die 100 Jahre eines lebendigen Gemeindelebens mit allen Höhen und Tiefen. Dabei geht der Autor auch der Entstehungsgeschichte und ihren geistigen Wurzeln in der liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts nach. Die 100 Jahre sind eingebettet in die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt und in die Zeitläufe eines von zwei Weltkriegen erschütterten Jahrhunderts. Natürlich werden die 100 Jahre Lutherkirche gefeiert, unter anderem mit einem Festkonzert am Sonntag, dem 5. Februar um 19.30 Uhr. Und eine andere schöne Wiesbadener Kirche, die Bergkirche, hat zwar kein rundes Jubiläum zu feiern, aber hat auch schöne Veranstaltungen im Programm. Auf eine wollen wir hinweisen. Am Sonntag, dem 23. Januar um 17 Uhr, ist dort ein Konzert mit dem Titel 1600, La Nascita, die Geburt der Oper, zu hören. Und über diesen Geburtstag wollen wir Opernfreunde gern etwas Genaueres wissen und gehen ganz bestimmt hin. Es spielt das Ensemble in Paradiso aus Frankfurt. Hier eine Kostprobe, allerdings aus einem anderen Programm. So, jetzt wollen wir noch auf einen hochinteressanten Vortrag zum Thema Bildung für alle, Bildung für Demokratie hinweisen, der im Rahmen der Gedenkveranstaltung stattfindet. Mitveranstalter ist hierbei die Volkshochschule, die gerade Jubiläum feiert. Herzlichen Glückwunsch, Hartmut Boger, zum 90. Und über den Vortrag sage ich nichts, aber dafür Axel Ulrich alles, denn er hält ihn. Und zwar am 2. Februar um 19 Uhr. Damit wird auch gleichzeitig das Semester der VHS eröffnet. Bitte sehr.
Na, diese Veranstaltung ist ein Wunsch von Hartmut Boger gewesen, anlässlich des 90. Geburtstages der Volkshochschule. Und ich als Mitglied dieser Einrichtung habe mir natürlich überlegt, ja, was schenkt man dann also dem Geburtstagskind? Ne? Und haben Hartmut und ich ein bisschen drüber geredet, Jana, und er kam dann also auf die Idee, ach, mach doch mal einen Vortrag, ne, über die Entwicklung, ja, der Bildungsarbeit, ja, der politischen Bildungsarbeit in Verbindung mit unserer Demokratie. Und da haben wir natürlich dann also schon den Punkt, ja, in dem alles das zusammenläuft, ja, was also auch unsere Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 27. Januar wollen. Wir wollen dazu beitragen, die Demokratie zu stabilisieren, zu festigen und so weiter. Und die Demokratie hat eine ideengeschichtliche Tradition, die also weit in die Geschichte zurückreicht. Bei uns ja mindestens 200 Jahre in den Vormärz, ja, oder auch in die ersten Anfänge des Jakobinismus in Mainz auf der anderen Rheinseite, ja, aber beispielsweise ein Mann wie Wilhelm Schulz aus Darmstadt in seinem kleinen Frag- und Antwortbüchlein, was damals also außerordentlich populär gewesen ist, stellt da schon die signifikante Frage: Muss denn immer von einem König, Kaiser oder Fürst regiert werden? Natürlich, die Antwort ist klar, wie sie lautet. Ne? Und viele der Freiheitskämpfer in den ganzen nächsten Jahrzehnten und in den beiden Jahrhunderten haben also diese Frage sehr klar beantwortet. Das ist also Gegenstand dieses Vortrags. Er wird sich also eben ein wenig auslassen, ja, über die Revolution von 1848, der erste Versuch hier bei uns in Deutschland, eine Demokratie zu errichten. Dann 1918-19, ja, mit der Weimarer Reichsverfassung, der zweite Anlauf für eine Versuch, der dann natürlich ja durch den Hitlerismus ja der Chaos gemacht worden ist. Und dann also nach 1945 der dritte Anlauf, der von bestimmten Leuten, ja, die sich da publizistisch mit befasst haben, zu Recht als geglückte Demokratie bezeichnet wird. Unsere Landesverfassung nach 1945, unser Grundgesetz, das ist die Antwort, die wir gefunden haben, dank alliierter Hilfe natürlich und der Exilanten, also derer, die also vom Dritten Reich vertrieben worden sind, das ist die Antwort auf das Dritte Reich und seine ganzen Menschheitsverbrechen. Die Stabilisierung der Demokratie fällt uns nicht in den Schoß. Sie ist nicht nur auf den heutigen Tag beschränkt, sie ist gar nichts, was also mit der Vergangenheit zu tun hat, sondern sie ist Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe. Und wenn das also eben ja durch die politische Bildung vermittelt werden kann, durch die Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen, ob durch Filme, Zeitzeugenbefragungen, ja, durch multimediale Präsentationen, durch Gedenkstätten und was weiß ich auch immer, ja, dann haben wir also unser Ziel erreicht.
Wird es deinen Vortrag auch in schriftlicher Form geben?
Wir sind also derzeit am Überlegen, also ich denke schon, ja, dass das also publiziert wird, ja, und das wäre dann also eben auch Teil meines Geburtstagsgeschenks, also jedenfalls ein solcher Vortrag, ja, der sollte also nicht einfach verpuffen.
Ja, vor allen Dingen, also Leute wie ich, die können immer schlecht zuhören, also solchen Vorträgen, die lesen das lieber mal nach, und das wäre ja schön, es gibt ja noch andere, die so ticken wie ich und denen man dann sagen könnte, wohin können sich dann wenden, an die Volkshochschule?
An die Volkshochschule, ja. Und wenn wir es also entweder als kleine Broschüre rausbringen, ja, oder halt eben ja im Internet, ja. Also ich meine, das ist also ohnehin ja ne, der Weg, der Takt unserer Zeit.
Jetzt müssen wir nur noch sagen, wo gibt's die Programme, damit man das alles nachlesen kann und sich alles in seinen Kalender aufschreiben kann.
Die Programme zum 27. Januar, Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes, gibt es in allen Kultureinrichtungen, also im Caligari, im aktiven Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte, bei der jüdischen Gemeinde, im Kulturamt, in der Stadtbibliothek, im Stadtarchiv, gibt es im Rathaus natürlich, ja, und vor allen Dingen also eben auf den Homepages der Stadt, ja, und des aktiven Museums, ja, und viele andere Kooperationspartner.
Gut, also wer ein Programm haben will, wird es finden. Da sind wir gar nicht bange.
Es gibt, sind wir sehr sicher.
Es gibt keinen Ort, wo es die Programme dann nicht gibt. Und mir bleibt jetzt noch, dir sehr herzlich fürs Kommen zu danken, Axel Ulrich.
Dankeschön.
Und ich wünsche erfolgreiche Veranstaltungen und zahlreiche Besucher. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Bis zur nächsten Blauen Stunde am 14. Februar um 18 Uhr. Und jetzt nochmal Musik zum Schluss. Verdi, Nabucco, Flieg, Gedanke, aber nicht gesungen vom Gefangenenchor, sondern heute in einer Version von Zucchero und Sinead O'Connor, Va pensiero.